Oh Mann, wunderschön, bist auch du heute Morgen gekommen? Hey, oh, ich sehe leere Stühle, aber das soll ja nur bedeuten, dass Gottes Herz noch Platz hat. Amen. Das ist das Wichtigste heute Morgen. Gott will sein Herz offenbaren. Dir und mir. Ich hoffe, dass Gott auch zu mir redet, während ich hier gemütlich predige zu euch. Das Thema ist das Brot, das vom Himmel kommt. Und wir gehen ins Alte Testament rein und wir werden das Alte Testament im Licht vom Neuen Testament verstehen. Wir werden das Wort von Jesus Christus untersuchen, wo er selber Bezug nimmt auf diese Stelle. Aber zuerst ist es mir so wichtig, einfach ein persönliches Wort an dich zu richten. Und sage, Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Der Himmel und Erde geschaffen hat, ist gut. Gott ist Güte, Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit und Gott ist Gerechtigkeit. Wer kann das glauben? Gott ist Güte, Gott ist Liebe, er ist Barmherzigkeit, er ist Gerechtigkeit. Und du fragst dich, wieso gibt es so viel Leid in dieser Welt? Und genau diese Frage quält doch Gott auch, obwohl er natürlich weiss, dass Leid schlussendlich durch den Menschen hineinkommt. Schlussendlich kommt das Leid dort hinein, wo ein Mensch sich anfängt, über Gott zu überheben. Und wir haben das letzte Mal über die erhöhte Schlange in die Wüste gehabt. Wir haben es im Garten Eden, wir haben es von den Seraphen gehabt, von den Seraphinen, mögt ihr euch erinnern. Und der Satan hat sich überhebt. Satan war ein Engel gewesen. Satan ist eine reale Person. Ist ein Engel gsi. Er ist einer der allerhöchsten Engel gsi. Ein Seraphim. Sehr wahrscheinlich. Ein wunderschöner Anbetungsengel. Ein wunderschöner Leiter, ein Fürst, ein höher Engel. Aber es hat ihm nicht gelangt. Er wollte höher als sein Meister sein. Er wollte höher als Gott sein. Schau, Gott hat uns den freien Willen gegeben. Er hat dich und mich nicht zu Sklaven gemacht. Er hat uns nicht simpel einfach programmiert auf eine Sache, wie ein Magnetli. Tack. Sondern du, Mensch, darfst entscheiden, was dir wichtig ist im Leben. Das ist wahre Liebe. Liebe bedeutet loslassen. Liebe bedeutet Grosszügigkeit. Liebe bedeutet, ich zwinge dich zu nichts. Stimmt's? Und genau Gott ist Liebe. Und er zwingt den Mensch zu nichts. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Aber er liebt den Mensch. Und er will einen Weg schaffen zurück zum Herz vom Vater. Für uns Menschen. Und das hat er geschaffen, Jesus Christus. Und darum sind wir heute da. Halleluja. Weil Gott dich sucht, weil er dich liebt. Weil seine ganze Sehnsucht auf dich gerichtet ist. Und wenn er dich mal verwünscht hat, wenn er deine Aufmerksamkeit hat, dann beschenkt er dich und er segnet dich mit überreichem Mass. Wir haben da in der NOP, das war am letzten Freitag eine Hammer-Gebetsnacht, extrem abenteuerlich gewesen, haben wir auch eine Zeit gehabt, wo wir darüber geredet haben, was hat uns Gott gezeigt. Und jemand hat das Bild gebracht, schafft mit Kindern, und hat gesagt, ich bin draussen am Sendeln gewesen mit den kleinen Kind. Und ein Mädchen hat so ein Sendeli-Kübeli gefüllt mit Sand. Aber dann war es irgendwann voll gewesen. Aber das hat nicht aufgehört. Es hat immer noch Sand reingeschüttet und Sand reingeschüttet und Sand reingeschüttet. Und ich kann mich erinnern, ich habe das auch gemacht als Kind. Es sieht so cool aus, wenn es nachher so abrünnt am Rand lang. Da gibt es so einen Gupf oben. Sand, Sand, Sand. Und die Frau hat gesagt, hey, als ich das beobachte, habe ich am Kind sagen, du, Entschuldigung, aber hast du gesehen, ist voll. Aber dann sei sie korrigiert worden durch den Heiligen Geist. Und sie hat gesehen, das ist ein Bild für Gottes Gnade und Fülle. Er fühlt dich. Und wenn du voll bist mit seiner Gnade, hört er nicht auf. Dann fängt er erst an und macht weiter. Und er fühlt und es gibt einen Gupf und er schaut zu und sieht, wie Gnade über dein Leben runterfließt. Gnade Gottes ist für dich gekommen. Und der Herr wird geehrt, Jesus wird geehrt, indem die Gnade bei dir ankommt. Halleluja. Und was wir jetzt machen wollen, dass ich mich da noch gemütlich einrichten kann, wir stehen auf. Und wir gehen auf einige Leute zu und sagen, Gnade von Gott ist mit dir. Und er soll dich überreich erfüllen. Überreich fühlen. Und wenn wir sagen, Gnade von Gott ist mit dir, er soll dich überreich fühlen, dann sagen wir damit nicht, dass du noch zu wenig hast. Was sagen wir damit? Du bist schon voll und er will dich noch mehr fühlen. aber es hat keinen Platz mehr, aber es ist ihm egal. Er lässt Gnade auf dich abregnen. Und das wollen wir einander sagen, Gnade Gottes ist mit dir. Gehen zu zwei, drei Leuten und wenn ihr sonst noch ein paar ermutigende Worte habt, sagen sie einander. Ja, das ist wunderbar. So ist das eine ganz schöne Sache, weil Gott lebt in der Gemeinschaft. Yes, ich sehe gerade, dass jemand die Folie fötelt. Wir haben seit neuestem, also ich darf das gerne machen, aber seit neuestem tun wir das immer im Update, tun wir unser PowerPoint noch bei der Predigt anhängen. Die das suchen, das ist dort zu finden. Wow, Jesus ist gut, er ist voller Liebe. Ich will alle ganz herzlich willkommen heißen, auch die das erste Mal hier in der Homebase sind, in der City Church. Wir freuen uns wirklich, wir sind hier in der Church, mitten in der Stadt Zürich. Jenste Kulturen, unterschiedliche Menschen, aber etwas vereint uns. Wir haben Gnade von Gott erfahren. Gnade von Gott ist in unser Leben hineingekommen und wir sind dran, die Gnade zu entdecken. Weil das ist wirklich das, was uns Leben gibt, Jesus Christus. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn Jesus mich mit 19 nicht gefunden hätte. Ich wage nicht, darüber nachzustudieren. Aber seine Gnade ist in mein Leben hineingekommen und hat mich neu gemacht, hat mich verändert. Und Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Der Auftrag heisst, geht und predigt das Evangelium, heilt die Kranken. Heilt die Kranken. Legt ihnen die Hände auf, wenn ihr jemanden findet, der krank ist und betet im Namen Jesus, dass er gesund wird. Und predigt das Evangelium. Weil im Heilwerden, im Gesundwerden wird Gnade Gottes sichtbar. Wo Jesus auf die Welt gekommen ist, was hat er gemacht? Sag es eurem Nachbarn, wenn er euch genug leger fühlt. Was hat Jesus gemacht auf dieser Welt? Für was war das Spektakulärste? Warum sind ihm die Leute nachgelaufen? Ja, er hat Tote auferweckt, er hat die Kranken geheilt. Er hat die Not der Menschen gesehen und er war die Antwort. Oder? Er war die Antwort auf die Not der Menschen und darum haben die Menschen nachgefolgt. Darum sind die Menschen nachgefolgt. Und das ist heute noch genau gleich. Und die Not der Antwort auf die Menschen bist du, weil Jesus lebt in dir. Amen. Glauben wir das, entdecken wir das, machen wir die Erfahrung. Ich habe gestern mit jemandem geredet, die Person hat Kopfweh gehabt. Er hat gesagt, das ist Hammer, los, lass uns beten. Dann haben wir gebetet, wir haben ein Teenie-Weekend bei uns zu Hause gehabt. Dann sind alle Teenies gekommen, haben gebetet für die Person. Ganz verblüfft, wow, Kopfweh ist weggegangen. Es ist noch ein bisschen da, aber es ist viel, viel besser. Und dann habe ich rasch weg müssen und ich gesagt, in einer Viertelstunde checken wir wieder. Und dann komme ich zurück und sage, ja, wie ist es gegangen? Sagt die Person, ja, Kopf ist noch viel stärker geworden nachher. Viel, viel stärker. Dann hat das Kopf in die Pille genommen. Kleiner Anfängerfehler. Dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt hast du dein Pille geschluckt, macht nichts, aber das soll uns nicht davon abhalten. Wir haben doch erkannt und erlebt, dass, wo wir die Hand aufgelegt haben, dass das Kopfweh zurückgegangen ist. Das Kopfweh ist gewichen in der Gegenwart von Jesus Christus. Das Kopfweh ist gewichen in der Gegenwart vom Glauben. Das Kopfweh ist weggegangen. Das ist ja nur etwas Kleines. Aber selbstverständlich schleicht sich das nachher wieder rein. Das kämpft ja auch. Das sind ja Mächte dahinter. Das ist ja der beste Beweis, oder? Und darum, meine Lieben, gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Ist keine Kritik an die Person, die das Billeli geschluckt hat. Hat mir nachher gesagt, schau, ich habe es nicht anders gewusst, ich habe das noch nie erlebt. Meine Lieben, ich habe schon x Dutzend Heiligen erlebt. Spektakulärere und weniger spektakuläre. Aber immer wenn ich einen Kranken antreffe und ich habe den Eindruck, dass mir Gott den Glauben gibt für das, ich gehe nicht für einen zerebral gelähmten beten, einfach so ohne Auftrag oder irgendwie presche ich raus und sage im Rollstuhl, mein Name ist nicht so, sondern Sachen von meiner Kategorie, oder? Verstauchte Gelenke, Kopfweh, Bauchweh, Schultern, das ist auf meinem Level. Weil Gottes Heilungskraft lebt in mir. Und manchmal gibt es einen Peak und es passieren noch grössere Wunder. Aber ich will den Moment nicht verpassen und da will ich euch ganz fest ermutigen, Jesus ist gekommen, um die Kranken zu heilen. Er ist gekommen und hat die ganze Fülle in dich hineingelegt. Das haben wir das letzte Mal gehört. Und meine Lieben, die Fülle, die kommt nur raus, wenn du sie brauchst. Amen. Und für das möchte ich beten, weil ich bin persönlich nochmals in einem Prozess, nachdem wir viele Lebensübergaben erlebt haben und am Erleben sind. Ein Kampf um Zählen, betet für die Neubekehrten. Ich sehe leere Plätze, betet für die Neubekehrten. Die brauchen eine Betreuung, die brauchen Liebe, Gebet, Jüngerschaft. Nebst dem, dass das am Passieren ist, strecke ich mich aus, dass das Reich Gottes in dem Sinn sich manifestiert, dass die Not gelindert wird von den Menschen, dass sie geheilt werden. Überall. Und wenn du das auch so siehst aus dem Wort Gottes, dann strecken wir zusammen die Hände in die Luft und sagen das jetzt und sagen, wir sind parat. Wir wollen das haben, weil du uns das beauftragt hast. Es ist nicht eine Option, es ist auch nicht eine Ehre, oh, der Herr heilt durch mich. Es ist auch nicht eine besondere Salbung, oh, durch Kathi werden Menschen geheilt. Es ist ein simpler, allgemeiner Auftrag, von klein bis gross. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, soll das Evangelium verkündigen und soll die Kranken heilen auf seine Art. Der eine macht es laut vor 10'000 Leuten und der andere macht es ganz leislich wie in einer Tasse Tee. Aber beide haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Amen?
Amen.
Ah, sehr überzeugend. Hä?
Amen!
Amen! Ich war. Oh, Amen!
Amen!
Was heisst Amen? So sei es. Wer will noch Amen rufen?
Amen!
Ja, wir strecken die Hände in die Luft und die das wollen, Herr, wir sind da, wir haben verstanden, wir haben gelesen, wir strecken uns aus, wir bekennen auch, dass wir oftmals weit davon entfernt sind und lieber eben die schnelle Lösung nehmen, weil wir das andere einfach noch zu wenig kennen. Gott, wir liefern uns dir heute aus, wir bekennen und sagen, ja, wir haben so viel verpasst, was du in uns hineingelegt hast. Und wir werden auch heute aus deinem Wort nochmal hören, wie hart das für dich ist. Und wir sind da als Church, wir empfangen, brauch uns her. Und wir wollen mutig sein, wir wollen den Schritt machen zu deiner Nähe. Wir wollen rausstehen und wir wollen den Menschen dienen mit dem, was du uns gegeben hast. Amen. Amen. Danke, liebe Church. Halleluja. Gut, jetzt gehen wir nämlich in das Thema rein, und zwar das Thema Manna. Ganz kurz der Hintergrund, ihr leset die Geschichte von Manna zweimal und das erste Mal im 2. Mose 16, das ist unsere Grundlage. Das Volk Israel war ein paar Wochen schon in der Wüste, der Food ist langsam ausgegangen, sie haben einige Wunder erlebt, aber wie ihr ja wisst, das Volk Israel war schnell im Murren. Und ich will jetzt überhaupt nicht aufs Volk Israel zeigen und sagen, die sind schnell im Murren. Man kann sagen, der Mensch ist schnell im Murren. Sobald ein Mensch etwas fehlt, fängt er an aufbegehren und müde und verlangen und begehren und ich will doch und ich habe es doch verdient und ich darf doch und jetzt ist es doch so und warum ist es nicht? Und so ist halt eben auch das Volk Israel gewesen, obwohl Gott unter ihnen gewohnt hat. Und wir werden auch immer wieder gewarnt von Gott, sagt, hey, sind nicht wie das Volk, machen es anders, lernen von ihnen und darum wollen wir lernen. Auf jeden Fall, dort ist wieder mal um den Food gegangen und sie sagen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben, das haben sie immer gesagt, immer ihren Spruch, oh, wäre ich doch gar nie auf die Welt gekommen, ich habe so ein schlimmes Leben, so eine Katastrophe, wäre ich doch gar nie geboren worden, geht es mir heute besser, ich wünschte, ich wäre tot. Krasser Fluch, was sie ausgesprochen haben. Aber der Fluch ist nicht so weit weg, oftmals auch von uns, wenn es uns nicht passt. Und dann sagen sie, hey, dort haben wir doch wenigstens noch Fleischtöpfe gekommen, Brot in Hülle und Fülle und so weiter und so fort. Und Gott sagt zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. Und jetzt gibt er eine kleine Anleitung. Also erstens, er lässt Brot vom Himmel regnen. Zweitens, sie sollen es täglich auflesen. Und er sagt, damit ich prüfe, ob es meinem Gesetz wandelt oder nicht, gibt er eine kleine Einschränkung und sagt, am sechsten Tag werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben. Und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Die Aufgabe war, ich sage euch das rasch, ich lese nicht das ganze Kapitel vor, die Aufgabe von Gott an sein Volk war, sucht jeden Tag so viel Brot, wie ihr für heute braucht zum Essen. Das war der Auftrag. Natürlich sind die so begeistert, dass Brot vom Himmel gefallen ist. Und obwohl es ein riesen Wunder war, dass das Brot runtergefallen ist, haben sie schon wieder vergessen, dass Gott gesagt hat, nimm nur so viel, wie du für heute brauchst. Und die einen haben natürlich säckweise eingesammelt und haben alle Vorratskästchen und den Luftschutzkeller und was alles schon noch hatten, gefüllt in der Wüste. Kein Luftschutzkeller gehabt, ist ja klar. Also sie haben alles gefüllt. Einziges Problem am zweiten Tag war das Zeug verfaulen. Weil Gott hat gesagt, nimm so viel, wie du brauchst für einen Tag. Und er hat gesagt, und am Sabbat, dann will ich ja, dass ihr frei habt, dann müsst ihr gar nicht einsammeln, tun am Tag vorher doppelt so viel nehmen und es wird auch doppelt so viel dort haben. Und Gott hat das einfach gesagt, um zu schauen, ob sein Volk auf ihn hört. Und ist es nicht schon interessant, oder? Wir würden denken, wenn ich so ein Wunder sehe, dass Brot vom Himmel runterkommt, dann ist es doch keine Frage, dass ich meinem Gott auch vertrauen im Teil 2, oder? Nämlich, dass ich jetzt heute einfach so viel nehmen soll, wie für mich langt. Und da seht ihr einfach den interessanten Mensch, wie wir ticken und wo eigentlich das Leiden ist von Gott und auf was er raus will. Er will nämlich, dass wir ihm vertrauen. Gott will, dass du ihm lernst vertrauen. Um das geht es. Beziehung bedeutet Vertrauen. Was ist eine Beziehung ohne Vertrauen? Und Gott will nicht, dass du ein gläubiger Anführungszeichen bist, sondern Gott will dich als deinen Freund, als deinen Liebling haben, als deinen Liebhaber, als deinen engsten Vertrauten. Und für das ist es so wichtig, dass du Gott vertraust. Und da haben wir schon die erste Lektion, das haben sie nicht gemacht, aber Gott hat das Manna gleich weiter regnen lassen. Und das Manna ist 40 Jahre gefallen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie über den Jordan gegangen sind. Und da lesen wir jetzt im Vers 14 und 15. Als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag so etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie Reif auf der Erde. Und als die Kinder Israels sahen, sprachen sie einander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Und Manna heisst eben auch, was ist das? 2. Mose, was ist denn das? Darum heisst das Manna. 2. Mose 16, 31 wird es beschrieben, wie Koriandersamen weiss und es hat einen Geschmack wie Honigkuchen. Und im 4. Mose könnt ihr nachher lesen, dass man das hat können backen. Ich weiss nicht, was sie alles, vielleicht haben sie noch Popcorn machen können. Die haben jenes Zeug können mit dem Manna machen. Und jetzt gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Was ist denn das Manna? Und da möchte ich euch einfach so ein bisschen die gängigsten Theorien sagen. Also ja, wieso habe ich überhaupt ein Foto, gell? Vom Manna. Ja, habe ich weit müssen laufen. Also, es gibt ein Buch, zum Beispiel, das Buch ist vor ein paar Jahrzehnten rausgekommen, das heisst «Und die Bibel hat doch recht». Wer kennt das noch? Genau, super. «Und die Bibel hat doch recht». «Die Bibel hat doch recht» ist ein super Buch mit einem kleinen Nachteil. Sie sagt zwar, die Bibel hat recht, aber sie versucht, alle Wunder so zu erklären, dass sie eben natürlich erklärbar sind und dann braucht sie eigentlich doch nicht. Braucht sie eigentlich doch keinen Gott. Und dort ist auch die These eigentlich vertreten, dass nämlich das Manna sekret ist von der Schildlaus, wo dort auf den Bäumen hockt, auf den Tamarisken. Heissen die Bäume, habe ich vorher noch nie gehört, Tamarisken. Und Schildlaus, sondern das Sekret aus und dann ist das eigentlich zu vergleichen mit Waldhonig, oder? Ungefähr. Nur das Problem ist, so viele Schildlaus gibt es gar nicht, um ein Millionenvolk 40 Jahre lang durchfüttern. Und es hat ja dann auch wieder aufgehört. Eine weitere Theorie ist, dass das Pflanzen ist, die sogenannte Mannaflechte. Aber auch das wird nicht standheben, auch wenn ich es toll finde, dass Leute versuchen, Erklärungen zu suchen. Es gibt den Witz, wo der Fritzli, natürlich ist der Fritzli gewesen, oder der Hansli, genau. In der ersten Klasse, im Bibelunterricht, der Lehrer sagt, wisst ihr, dass der Mose durchs Schilfmeer gegangen ist, ist überhaupt kein Problem, weil Schilfmeer ist an der Stelle, wo er durchgezogen ist, nur etwa so hoch gewesen. Also was ist denn das Wunder da? Und dann eben der Fritzli, aber Herr Lehrer, dann ist das Wunder noch viel grösser. Wie hat denn die Armee vom Pharao können vertrinken? Und der lustige Witz bringt eigentlich das Problem ziemlich knackig auf den Punkt, dass wir Menschen immer probieren, Wunder so zu erklären, dass sie uns nicht betreffen. Verstehen Sie die Aussage? Und das ist eigentlich eine wichtige Sache, wenn du als Wunder vom Manna glaubst. Wenn du als Wunder vom Manna glaubst, wenn du glaubst, dass Gott, Vater im Himmel, seinem Volk 40 Jahre lang Brot aus dem Himmel gegeben hat, runterfallen lassen hat. Wenn du glaubst, dass weder Schuhe noch Kleidung noch irgendein Gebrauchsgegenstand 40 Jahre lang nicht kaputt gegangen ist. Wenn du glaubst, dass eine Feuersäule bei Nacht und eine Rauchsäule bei Tag ist. Wenn du glaubst, dass sich das Schilfmeer geteilt hat, dann glaubst du Gottes Wort und du glaubst Wunder. Amen. Das bedeutet, dass Gott noch mehr Wunder wird machen in deinem Leben. In deinem Leben. Dass Gott noch mehr Wunder wird machen, in deinem Leben. Wenn du die ganze Mana-Geschichte aus einer gewissen Intelligenz, Skepsis und Distanz kannst beschreiben als Schildlüs-Sekret, dann freut es mich für dich, dass du das alles genau untersucht hast. Aber sie wird dein Glauben an den Gott der Wunder überhaupt nicht stärken. Und du wirst kein Mana-Wunder erleben in deinem Leben. Amen. Und das ist der springende Punkt, meine Lieben. Und auf das läuft es raus. Lass Gott Gott sein. Und lass uns seine Wunder als Wunder annehmen, ehren, staunen und glauben. Versteht ihr das? Es nützt dir nichts, wenn du die Bibel kannst wissenschaftlich erklären kannst. Irgendwann bei den Toten auferstehen, kommst du in ein Problem hinein. Weil nach 3 Tagen ist der wirklich tot. Und auch das wird ja probiert, zu sagen, ja, der Leichnam von Jesus, ja, der ist nicht wirklich tot gewesen, weißt, der ist nur gerade im Koma gewesen, das gibt es ja heute noch. Wie viele Menschen sind so nah dran und nehmen das Wort Gottes und vielleicht betrifft es dich eben auch. Und du sagst, ja, stimmt. Und ich kann dir auch erklären, wie es ist. Und du schliessest Allmacht und Wunder, Power, Glory, Jesus, Bubble Power aus in deinem Leben und sie wird nicht bei dir sein. Und du wirst keinen Kranken heilen, du wirst keinen Toten auferwecken und du wirst das Evangelium eben kraftlos predigen, weil die Kraft der Wunder ausklammert worden ist. Lass uns aus dem lernen. Amen. Gut, woher kommt das Manna? Das Manna kommt aus Angola. Ich habe das in meinen Studies herausgefunden, dass sie in Angola einen Ort hat, wo es am Dienstag und am Donnerstag Manna vom Himmel regnet. Ich könnte das auf YouTube anschauen. Es gibt dort Leute, die das Manna getestet haben und sagen, wie es schmeckt. Ich kann das nicht beurteilen. Ich schließe das überhaupt nicht aus. Wieso sollte Gott nur einmal Manna vom Himmel regnen lassen? Ich weiß es nicht. Auf Anfang das Foto ist aus Angola. Für uns ist es aber nicht so wichtig, woher das kommt. Für uns ist wichtig zu wissen, dass Gott Manna vom Himmel fallen lassen hat. Und für uns ist wichtig, dass Jesus sagt, im Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und lass uns jetzt von dieser Manna-Geschichte im Alten Testament ein paar Seiten vorblättern in Johannes 6. Und dort kommen wir eine sehr interessante Auslegung von Jesus selber über. Johannes 6 ist ein interessanter Kontext. Ganz am Anfang von Kapitel 6 wird die Speisung von der 5'000 beschrieben. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, Jesus am See Tiberias oder See Genezareth oder See Galiläa ist dort mit einer unwahrscheinlich grossen Menschenmenge und es wird langsam Abend, die Sonne geht unter und sie stellen fest, oh hoppla, die haben ja gar nichts zu essen. Und Jesus tut vor den Augen der Bevölkerung ein Essensvermehrungswunder. Und es werden wahrscheinlich etwa 5 bis 10'000 Menschen gespeist. Es ist von 5'000 Männern geredet, aber wir haben auch noch Frauen und wir haben noch Kinder und. Und die haben das erlebt, oder? Wie Jesus ihr Bedürfnis nach Hunger gestillt hat. Dann ist durch den Kiefer runtergefallen. Er hat gesagt, das ist ja unser Hero. Auf so einen haben wir schon lange gewartet, der kann Brot vermehren, der kann Fisch vermehren. Und der am Schluss sogar noch vorig ist. Wir können das Zeug sogar noch verkaufen. Das ist der absolute Hammer. Und ihre Reaktion war, als die Leute begriffen, Vers 14 von Kapitel 6, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als Nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Oder? Das ist ja unsere Reaktion, oder? Der ist jetzt unser König. Das ist ja eigentlich auch nur ganz knapp daneben wieder. Weil Jesus ist ja wirklich der König. Er soll regieren, aber er soll nicht auf der Erde als ein sterblicher Mensch regieren, der uns Brot vermehrt und wenn er gestorben ist, ist nichts mehr rum. Und eben weil Jesus das gemerkt hat, hat er sich zurückgezogen und ist in die Berge gegangen. Was ist eigentlich die nächste Szene in dem Film? Als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, stiegen in das Boot und fuhren los. Und jetzt kommt die absolut coole Geschichte, dass die Nacht, wo es Wellen hatte und die Jünger auf dem Boot waren, Entschuldigung, auf dem See waren mit ihrem Boot, ist Jesus auch dort, am Spazieren auf dem See Genezareth. Das ist die Szene. Und sie gehen nachher zusammen, setzen über, sind am anderen Ufer. Und am nächsten Morgen hat sich die Menschenmenge, die an dem Ort war, wo das Wunder der Brotvermehrung passiert ist, sich gefragt, hey, wo ist jetzt der Jesus? Wir haben ja gesehen, es hat nur ein Boot gehabt. Und dann haben sie geschnallt, okay, wahrscheinlich ist der auf der anderen Seite hin und sind mit ihrem Boot nachgefahren in die Stadt Kapernaum, wo Jesus jetzt war. Also das ist der Kontext. Die haben innerhalb von, sagen wir mal, 16 Stunden ein riesen Wunder erlebt. Sie haben gesehen, wie das Essen vermehrt wurde. Das hat man noch nie gesehen vorher. Man hat es gelesen im Alten Testament mit der Witwe, aber dass man das live erlebt hat, der Food geht nicht aus, ist der Hammer. Die sind unter dem Eindruck gestanden. Die Jünger haben noch gesehen, wie Jesus auf dem See rumläuft. Und sie gehen über zu Jesus. Und dann machen wir weiter beim Vers 26, weil dann kommt es eigentlich auf den Punkt. Und Jesus sagt ihnen, im Vers 26, nachdem sie ihn gefunden haben, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das ist eigentlich schon krass, oder? Also, Jesus hat das Wunder da, sie haben das als Wunder irgendwie erkannt. Sie rennen ihm nahe. Und ja, logischerweise, sie sind satt worden, sie wollen noch mehr Brot, sie wollen nie mehr selber einkaufen, sie wollen nicht mehr zum Bäcker gehen, sie wollen, dass Jesus ihnen das Brot verteilt. Wenn das möglich ist, ist noch mehr möglich. Und Jesus kritisiert sie für das. Ist das nicht ein bisschen krass? Also ich kann eigentlich niemandem mit Kritik machen, der einem nachfolgt, der Brot vermehrt hat, weil er Brot vermehrt hat. Oder? Das ist du schon. Aber in dem Innen, und da wird ich ganz am Anfang von dieser Botschaft blenden, die ich gesagt habe, Gott sehnt sich nach uns und er sehnt sich sehr tief nach dir. Und er will, dass du etwas verstehst, etwas Tieferes verstehst, wo du möglicherweise bis heute noch nicht erfasst und verstanden hast. Und da war es bei den Jüngern genau gleich gewesen. Und das ist jetzt eben die Frage dann, die Frage ist, was sollen sie verstehen? Ich lese mal noch weiter, dass wir das mal ein bisschen auf die Spur kommen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigen bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, und denken daran, sie haben gesehen, wie ein Brot vermehrt hat, dass du von Gott gesandt bist, obwohl sie es vorher Gott gesagt haben, das ist unser Prophet, dann lass uns ein Wunder sehen. Lass uns ein Wunder sehen, das uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Die Meute wird schon langsam wieder aufbegehrerisch und frech und sagt, okay, gut, ja, okay, jetzt zeig uns doch mal ein Wunder, dass du wirklich der bist, wo du sagst, du sagst. Jesus antwortete, Entschuldigung, damals in der Wüste, sagen sie, haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift hieß, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der die Welt, der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Versteht die Logik dahinter? Gott hat seinem Volk in der Wüste Nahrung gegeben und ich vermute, dass das Manna eines von den Nahrungsmitteln war, das wirklich gesund war. Wo sämtliche Nährstoffe, Mineralien, Spurenelemente, was es da alles noch gibt, einfach drin war. Gesunde Sache war. Hat ihnen Leben gegeben. Jesus möchte aber dir nicht einfach Leben geben, er möchte dir nicht einfach nur dein tägliches Brot geben, sondern er möchte dir seinen gesamten Überfluss und Fülle geben. Seine gesamte Fülle möchte er dir geben. Der gute Hirte, du deckst mir den Tisch reich, zum Beispiel, oder? Oder die erhöhte Schlange, Johannes 10, ich bin gekommen, dass du das Leben in Fülle hast, in der vollen Fülle. Und da hast du jetzt den Kontrast zwischen dem Brot, du hast deine aktuellen Tagesbedürfnisse hast du gestillt und einem echten geistlichen Überfluss. Und das ist jetzt eben die Lötstelle, die ein bisschen brüchig ist. Und da musst du jetzt innerlich mitkommen, da darfst du nicht abhängen. Bist du in der Fülle unterwegs? Oder freust du dich über dein Semmeli? Was ist denn die Fülle, wenn es eine Fülle gibt? Hä? Die Fülle ist voll. Bist du schon in der Fülle? Oder glaubst du einfach, dass es eine Fülle gibt? Oder ist die Fülle auf dir? Bestätigen dir deine Freunde, deine Geschwister? Unglaublich! Du bist ein Mann von der Fülle. Ja, wie ist es? Siehst du, das ist die brüchige Lötstelle. Die darfst du nicht darüber weggehen, jetzt ganz locker. Weil sonst repetiert sich die Geschichte eigentlich wieder von Neuem. Weil dort ist der Schmerz von Gott. Genau dort ist der Schmerz. Und er fährt nachher weiter. Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Oder? Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Willen dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und am letzten Tag auferweckt wird. Die Juden waren empört darüber, was Jesus gesagt hatte. Ich bin das Brot vom Leben herabgekommen. Ist das nicht der Sohn Josefs, sagten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Eure Vorfahren, die das Wüste in der Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Jesus war kein guter Lehrer. Jesus war nicht ein guter Philosoph. Als guter Philosoph wäre er nicht gestorben. Jesus war Gott und Gott ist Mensch geworden. Und in Jesus ist die Liebe von Gott sichtbar geworden. Und Jesus will ein Augenöffner sein für uns Menschen. Dass die Liebe in unserem Leben sichtbar wird. Und Jesus hat einen Fehler gemacht. Es wäre so schön gewesen, hätte er einfach nur Brot vermehrt. Es wäre so schön gewesen, hätte er die Hungersnot, alle Hungersnot auf dieser Welt einfach weggenommen. Aber sein Verhängnis war, dass er nicht gestoppt hat, nachdem er das Brot vermehrt hat, sondern dass er gesagt hat, und übrigens, ich bin das Brot vom Leben. Und wenn du nicht von mir isst, wirst du keinen Anteil am ewigen Leben haben. Und übrigens, wenn du von mir isst, dann wirst du gesättigen, dass du nie mehr Hunger hast. Und übrigens, es wird immer hungrige Menschen auf dieser Welt geben. Aber es wird auch immer mich auf dieser Welt geben. Und wer von mir isst, zu jeder Generation, wird nicht mehr hungrig werden, sondern wird ewig leben. Jesus hat gesagt, schau doch jetzt nicht einfach auf den kleinen Moment. Schau jetzt nicht auf deinen nächsten Tag, auf dein nächstes Problem, auf das, was du unbedingt willst haben und begehrst. Schau auf meinen Vater im Himmel. In ihm ist die ganze Fülle, in ihm ist alles enthalten. Aber mit dem Röhrenblick, mit dem ganz kleinen Blick, verpassest du, was Gott für dich vorbereitet hat. Es geht nicht darum, dass dein Büchlein gefüllt ist. Es geht darum, dass du ewiges Leben hast und in Ewigkeit mit dem Vater zusammen bist. Was für ein Unterschied! Ich wünschte mir, du könntest den Schmerz spüren, den Gott hat, wenn er auf uns schaut. Als ein Vater im Himmel, der die ganze Fülle hat. Aber du bist zufrieden mit einem weissen Semmeli am Morgen. Und sagst, wow, das ist super. Aber er will dir die ganze Fülle geben. Und er geht nachher weiter und er treibt es wirklich auf die Spitze. Das hat ihm das Leben gekostet. Er sagt, ich versichere euch, wer das Fleisch des Menschen so nicht isst und sein Blut nicht trinkt, hat kein Leben, oder? Also da wird es wirklich krass, oder? Und das wollen wir jetzt doch nochmal einfach anschauen. Wenn im Vers 26 heisst, aber was Gott durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Wenn das Kritik ist von Jesus, ist sie möglicherweise auch heute Kritik an dich. Vielleicht liest du die Bibel und du liest alle die Wunder, die Jesus Christus da hat. Du liest von der Totenauferstehung, du liest nachher die Apostelgeschichte, wie das Evangelium ausgegangen ist. Aber was Gott dir durch seine Wunder sagen will, verstehst du möglicherweise nicht. Könnte sein, oder? Und darum sage ich, ist das heute Morgen eigentlich sehr ein tiefer Moment. Ein Moment von der Erlösung, ein Moment von der Erleichterung. Ein Moment, wo sich der Vater im Himmel freut darüber, weil heute, wenn wir genau anhören, bist du bereit zum Anhören? Vergiss deine Bildung, vergiss deinen sozialen Status, vergiss alle Bücher, die du je gelesen hast. Bitte vergiss es für einen Moment. Vergiss deine Erfahrung. Vergiss es einfach. Weil es gibt Störgefühle in dein Leben hinein. Vergiss einfach alles. Was will Gott dir sagen durch die Wunder, wo du liest im Wort Gottes? Was will er dir sagen? Empfang es von Jesus jetzt. Er will sagen, mein lieber Kind, das habe ich für dich gemacht. Und zwar nicht, dass es bei dir aufhört, sondern dass es durch dich wieder anfängt. Die Wunder sind nicht einfach ein einmaliges Ereignis, wo du staunst. Oh, schau unseren Gott, dazumal in der Wüste hat der Manna regnen lassen. Gott sagt damit, ich bin für dich da und wenn du mein Fleisch isst und wenn du mein Blut trinkst, ist mein Leben in dir. Und was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Ihr werdet das Gleiche und grösseres tun, als ich gemacht habe. Ja, jetzt können wir das auch wieder vertheologisieren, wie die Schildlaus oder wie die Filzlaus in der Wüste, die Manna produzieren. Keine Ahnung. Nein, er meint, du wirst grösseres machen. Am Mensch. Möglicherweise wirst du mehr Menschen heilen. Wirst du mehr Menschen zum Vater zurückführen oder was er auch immer gemeint hat, aber grösser ist grösser. Und lass uns das nicht wieder mit dem Fritzli-Witz einfach klein machen. Ja, das Schilfmeer ist halt nur so tief, weißt du? Ja, grösser meint halt, ich weiß auch nicht. Aber einfach sicher nicht grösser. Grösser meint grösser. Weil Jesus lebt in dir und er ist gestorben, wenn das Samenkorn oder das Weizenkorn nicht stirbt, wird es keine Frucht bringen. Und Jesus ist gestorben in dich hinein, dass er in dir aufersteht. Und darum lebt der Grosse in dir rein und wirkt noch Grösseres. Wieso soll das der Höhepunkt sein, Jesus Christus auf Erden, von der Weltgeschichte? Wenn er doch gekommen ist, um die Menschheit zu befreien, dann fängt es doch erst jetzt an. Amen. Amen, meine Lieben. Könnt ihr das fassen? Wenn du es nicht kannst fassen, dann rühr alle Bücher, drücke mal die Leute, was du alles schon gelesen hast. Einfach die Leute. Studium, Primarschule, Sekundarschule, die Leute. Grundbegriff der Mathematik kannst du dann wieder reinnehmen und die Rechtschreibung und alles. Aber das griechische Denken, der Humanismus, goodbye. Er verleugnet die Wunder. Er ist das, was möglich macht, dass Gott, obwohl er noch der gleiche ist, heute nicht mehr wirken kann. Weil wir es nicht glauben. Versteht ihr? Das ist das grosse Leiden. Nun gut, jetztig, was ist denn Gottes Wille für dich und für mich? Und ich bin im gleichen Boot mit dir zusammen. Auch ich bin total trübt von meiner Kultur, von meiner Geschichte. Man hat kaum ein Vorbild, wo man kann sagen, ja genau, für das hat Jesus uns berufen. Und wenn da mal einer irgendein Vorbild ist, dann wird er zu einem absoluten Star gemacht und dann wird er so unerreichbar, dass man wieder sagt, ja, das kann nur einer. Wenn ich so eine Salbung hätte wie der oder der Bonke oder weiss ich was. Aber verstehen wir doch, dass der Heilige Geist auf uns anfällt. Und dass wir alle berufen sind, rauszugehen, zu heilen, das Reich Gottes zu verkündigen, das Evangelium bekannt machen, Kranke heilen, Dämonen austreiben. Das ist doch der Wille vom Vater. Oder meinen der Marcel hat nur, der Gott hätte nur den Marcel als Gesalbten auserwählt und ihm eine besondere Gabe gegeben und alle, die zu ihm kommen, wären geheilt? Niemals! Das Christentum, wenn man das überhaupt so sagen kann, Jüngerschaft ist eine Volksbewegung. Weil es ist Jesus, es ist nicht der Mensch. Es ist Jesus, der verstanden ist in dir. Und er macht es möglich. Und jetzt will ich, dass du das im Glauben annimmst. Und sagst, Herr, verändere mein Denken. Ich will es glauben. Ich will nicht ein Billeli nehmen nach 3 Minuten Gebet, wenn es nicht funktioniert. Sondern Herr, du hast es gesagt. Du hast gesagt, wenn wir den Kranken die Hände auflegen, werden sie geheilt. Amen. Und meine Lieben, unsere Welt braucht doch eine Heilung. Was ist das für ein Evangelium, wenn ich einem psychisch Kranken sage, Gott liebt dich und trägt dich durch? Das ist doch ein Semmeli, ein Manna-Flöckli, das vom Himmel gefallen ist. Okay, ist ein Wunder. Aber das Wunder ist, wenn ich ihm sagen kann, schau mal, wenn du Jesus isst, wenn du sein Blut trinkst, sag es ein bisschen gescheiter als ich jetzt, wir sind ja verfolgt worden, Christen, wegen dem Satz. Das hat man ihnen ja vorgeworfen, sie könnten Menschen essen. Wenn du mein Fleisch isst und mein Blut trinkst, wenn du Jesus aufnimmst, dann wirst du vollständig gesund. Das ist die Botschaft, die wir brauchen für unsere Menschen in dieser Not, in dieser Schweiz. Auch für alle Flüchtlinge, die reinkommen. Das ist doch die Antwort des Reich Gottes, meine Lieben. Ja. Also genau, das ist ja die Frage, was sollen wir denn verstehen, oder? Sagt Jesus. Also was ich verstehe, was wir sollen verstehen, ist, dass Jesus die vollkommene Erlösung ist. Das verstehe ich. Jesus ist Erlösung. Das heisst, Jesus ist Erlösung erstens für deinen Körper. Gott will heilen und er will durch dich heilen. Und das Argument, ich habe es probiert, das funktioniert nicht, das lasse ich nicht gelten. Und Gott lässt es noch viel weniger gelten. Lass uns das Entdecken freisetzen. Lass uns auch nicht in einer unangemessenen Art und Weise mit dem Heilungsauftrag umgehen. Lass uns das in der Kraft und in der Liebe von Gott machen. Aber Gott will heilen. Er will Körper heilen. Zweitens, er will Seele heilen. Gott will deine Seele heilen und er will deinen Geist erfüllen mit dem Geist vom Vater. Und darum sagt er, du bist das Licht von dieser Welt, du bist völlig verändert, du bist ein Riesenereignis. Wenn wir dir begegnen, begegnen wir Jesus Christus. Amen. Das ist der Power, meine Lieben. Für das ist er doch gestorben. Ist doch nicht gestorben, dass nachher 10 Millionen Leute auf einer Kirchenbank hocken und sich als Gläubige bezeichnen. Er ist doch gestorben, dass eine Bewegung ausgeht in die ganze Welt. Und das ist sein grosses Leiden. Und das ist das Leiden vom Mann, das ist das Leiden vom Vater. Er sagt, hey, weisst, ich komme doch nur zu mir, weil er jetzt ein bisschen Hunger hat und gesehen hat, dass ich Brot gebe. Ja, du hast erkannt, dass Jesus dir hilft. Ja, du hast erkannt, dass du das ewige Leben brauchst, aber es hat noch mehr für dich. Und ich bitte dich inständig, dass du dich aufmachst mit mir zusammen, mit uns allen und sagst, Herr, in deinem Namen, egal was es war, Vergangenheit, Gegenwart, ich will in das Leben hineinkommen. Weil so ehrst du Gott. Jesus ist dein Leben, deine Nahrung, deine Gemeinschaft. Vielleicht ganz kurz. Brot des Lebens. Sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Für was steht Brot? Was kommt dir in den Sinn? Ja gut, heute ist vielleicht die anders. Dann isst du das Brötchen noch kurz im Tram rein oder so. Vielleicht kommt das Tram in den Sinn. Aber eigentlich Brot steht natürlich für Gemeinschaft, oder? Du sitzt an mit Freunden, du brichst Brot, du hast Zeit, du isst. Brot heisst Gemeinschaft und Brot heisst Nahrung. Es ist eine Nahrung. Dort, wo Brot ist, dort ist Leben. Wenn kein Brot ist, ist Hungersnot da. Und Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin deine Nahrung und ich bin deine Gemeinschaft. Zuallererst. Und wenn Jesus das darf sein, dann isst du ihn. Und wenn du deine Sünden vor Gott bekennst, das, was dich trennt von Gott, wenn du ihm das anleihst, dann trinkst du sein Blut. Und wir wissen, dass im Blut das Leben ist und Jesus hat nicht gemeint, man soll das Blut trinken. Darum hat er ja sein reales Blut, darum hat er das Abendmahl eingesetzt. Und dort im Abendmahl tun wir das symbolisch umsetzen. Wir essen sein Leib, der Leib ist gebrochenes Brot. Wir essen das. Und wir trinken den Wein. Wir trinken das Blut und wir bekennen, hey, es ist voll krass, was ich da mache. Es ist eigentlich wie Taufe, voll etwas Krasses, noch krasser. Es ist so krass. Aber Jesus sagt, so hast du Anteil an mir. Weil du das im Glauben isst, weil du das verstanden hast, die Botschaft. Du hast verstanden, dass ich gekommen bin, dass du ewiges Leben hast und die ganze Fülle. Darum brichst du das und isst mich. Und du trinkst dein Blut, weil du so nötig hast, dass Gott dich reinigt von deiner Sünde. Damit du frei bist. Frei von Ägypten, frei von Lasten, von Sklaverei, ein freier Mensch bist. Und eine Wahrheit ist auch da drin, Essen kann man nicht auf Vorrat. Oder ich sage mal, eben, man sollte nicht auf Vorrat. Ich glaube, jeder von uns hat schon Vorrat gegessen. Es gibt dann nicht unbedingt Würmer, aber sonst unangenehme Nebenbewirkungen. Darum ist auch da in dieser Mann noch die Botschaft, ist an dich der Aufruf, tagtäglich deine Seele, deinen Geist und deinen Körper von Jesus nähren zu lassen. Tagtäglich in der Gemeinschaft sein. Wann, wo, wie lange triffst du den König? Die Frage ist so aktuell wie noch nie. Und in dem Sinne hast du Gemeinschaft. Und Christus kann in seiner ganzen Fülle, die er für dich gemacht hat, in dir leben und fließt durch dich weiter. Ich mache da einen Punkt. Ich bete, dass der Heilige Geist die Botschaft in uns hinein braucht. In uns hinein braucht und dass wir uns als Gesendete sehen. Und dass wir den Missionsbefehl noch mal lesen vielleicht und sagen, okay, das meinst du wirklich ernst. Das sind zwar deine letzten Worte, aber bis jetzt habe ich es nicht so ernst genommen. Wenn ihr denkt, es handelt sich um Worship und Bibelstudium. Ist eben nicht so. Es ist viel spannender. Das Leben als Jesus-Nachfolger ist viel spannender als das. Obwohl Worship ist Hammer, Bibelstudium ist great. Wirklich genial. Aber es ist noch viel cooler, weil es geht um Menschen. Es geht darum, dass Gott dich gesendet hat, als Licht in dein Umfeld hinein, in deinen Arbeitsplatz, wo du lebst, überall. Und es geht darum, dass Gott dir Menschen über den Weg schenkt, die offen sind für sein Evangelium. Und dass du ihnen kannst dienen, dass sie gesund werden und das Evangelium predigen. Amen. Wir wollen Gott eine Antwort geben. Wir haben das Abendmahl vorbereitet. Wir haben es vorbereitet. Wir haben die Playstation. Wir wollen beten für euch. Wir wollen mit euch beten. Wir wollen das Abendmahl zusammen einnehmen. Und wir wollen Jesus einfach sagen, Herr, egal was es war, ich bin da, ich bin dein Jünger. Send mich, send mich, send mich. Und in die Art und Weise will ich jetzt auch reinbeten. Aber zuerst möchte ich auch einen Aufruf machen, alle die Jesus Christus gar noch nicht in sein Herz aufgenommen haben. die noch nicht glauben, dass er Sohn Gottes ist. Ich will ein Gebet sprechen. Das Gebet ist für dich wie eine Tür, wo du kannst beten, aber das ist erst ein Start. Du lässt Gott in dein Leben ein, aber dann komm auf uns zu, wir wollen dir weiterhelfen, wir wollen dir die Bibel schenken, wir wollen mit dir die ersten Schritte erleben. Aber Jesus hat einen genialen Plan für dein Leben und wenn du ihn noch nicht kennst, lade ihn heute in dein Leben ein, lerne ihn kennen. 1 zu 1, er meint es gut mit dir. Ich bete zuerst für das. Wenn dich das betrifft, tust du das einfach mit mir nachbeten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du Sohn Gottes bist. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und uns gezeigt hast, was der Wille vom Vater ist. Ich bekenne, dass nicht du am Kreuz hättest müssen hängen, weil du bist sündlos, sondern dass du für meine Schuld gestorben bist. Weil Gott ist ein gerechter Gott und er kann nicht alle Augen zudrücken. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst, Jesus Christus, und mir deine Liebe offenbarst, noch viel mehr. Ich will mein Leben dir schenken, so wie du dein Leben mir geschenkt hast. Ich folge dir nach. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du die Personen erfüllst, die das gebetet haben. Komm, du Geist Gottes, und erfüll du sie mit deiner ganzen Fülle her. Wohn du ihnen. Und dass der Weg weitergeht. Und für uns alle anderen, die heute Morgen einfach nochmal richtig Lust bekommen haben, sagen, ja, ich bin am richtigen Ort, ich bin mit Jesus unterwegs. Lass uns aufstehen. Und einfach auch individuell Gott eine Antwort geben. Und ich will für uns auch alle beten. Herr, wir kommen zurück an dein Herz, Jesus Christus, du bist gekommen. Und du hast den Weg freigeschlagen zum Vater. Du bist gekommen, du hast den Preis gezahlt und Herr, du hast es nicht gemacht, dass das das Ende ist, sondern das ist der Anfang von einer Welt, die dir begegnen kann. Eine Welt, die Trost und Heilung erfahren kann. Eine Welt, wo Frauen, Männer, Kinder, Familien geheilt werden. Wo deine Liebe sichtbar wird, wo deine Heilungsströme ins Leben hineinfliessen, ins Leben der Menschen hineinfliessen, wo verletzte Seelen geheilt werden, traumatisierte Menschen geheilt werden, wo körperlich geschlagene Menschen geheilt werden. Wir danken dir, Herr, und danken, dass wir jetzt einfach da sind, als ganze Gruppe, und sagen, jawohl, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, das Evangelium zu verkündigen. Und die Lahmen sollen gehen, die Kranken sollen gesund werden, die Blinden sollen sehen, weil es ist das Gnadejahr vom Herrn. Und es geht nicht um uns, Jesus, sondern es geht um dich. Und wir preisen deinen Namen, Jesus. In dieser Worship-Zeit empfang Kraft von Gott. Mach dich einfach leer. Lösch all deine Gedanken, die du jetzt momentan hast und sagst, aber lieber Vater, erfüll du mich mit deinem Glauben, mit deinem Willen. Und er wird es machen. Und wir haben auch Playstation, die offen ist, wo wir für dich beten wollen. Ich freue mich so, was Gott am Wirken ist. Gewaltige Frucht wird aus dem Morgen entstehen. Amen.